Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Thorsten Jantschek.
Das Recht hinkt der Realität hinterher, das hat der Soziologe Niklas Luhmann einmal gesagt. In der Corona-Krise allerdings scheint es, dass das Recht dem Ausnahmezustand geradezu an den Fersen hängt. Wie schnell haben gesetzliche Regelungen gegriffen und wie tief prägen sie mittlerweile unseren Alltag? Darum soll es heute in Tacheles gehen und dazu begrüße ich den Rechtswissenschaftler und Fachanwalt für Handels-, Gesellschafts- und Steuerrecht Hubert Schmidt. Er lehrt an der Hochschule und der Universität in Trier und hat gerade im Beck Verlag einen Band herausgegeben unter dem Titel Covid-19 – Rechtsfragen zur Corona-Krise. Schönen guten Abend, Herr Schmidt.
Ja, schönen guten Abend, Herr Jantschek.
Was sind denn eigentlich die drängendsten Rechtsfragen innerhalb der Corona-Krise?
Ja, im Moment sind das natürlich die Fragen, wie man der Krise entgegenwirkt. Also insbesondere, das war ja am Anfang das Entscheidende, wie man die Ausbreitung des Virus verhindern kann, weitestgehend. Die Exekutive und die Legislative haben in beachtlicher Schnelligkeit gegengesteuert. Wenn Sie etwa das Beispiel Rheinland-Pfalz sehen, wir hatten die erste Corona-Bekämpfungsverordnung hier in Rheinland-Pfalz am 20. März. Die achte Corona-Bekämpfungsverordnung ist jetzt am 25. Mai in Kraft getreten. Vor dem 20. März gab es schon verschiedene Allgemeinverfügungen, nicht nur in Rheinland-Pfalz, auch in anderen Bundesländern. Wenn Sie dann die Gesetzgebungsaktivitäten in Berlin verfolgt haben, das Bundesgesetzblatt vom 27. März hat einen ganzen Strauß von in kürzester Zeit vom Bundestag unter Zustimmung des Bundesrates verabschiedeten Gesetzen erlassen. Also die Gesetzgebungsgeschichte in diesen Fällen dauerte nicht länger als 2-3 Tage.
Das ist allerdings beachtlich. Schnelligkeit ist ja nicht immer ein Vorteil, gerade wenn es um Gesetze geht. Also wie beurteilen Sie denn sozusagen die Schnelligkeit? Was ist da hergestellt worden? Ist das juristisch einwandfrei aus Ihrer Perspektive oder sind da doch Sachen sehr, sehr schnell verabschiedet worden?
Man tut sich so ein bisschen schwer, wenn man als Außenstehender jetzt sagt, naja, das ein oder andere ist, das hätte besser sein können. Natürlich hätte das ein oder andere besser sein können, aber im Nachhinein ist man halt immer klüger. Und ich finde es beachtlich, dass die Politikerinnen und Politiker und die Verwaltungsleute in so kurzer Zeit so verhältnismäßig vernünftige Sachen auf den Markt, hätte ich jetzt beinahe gesagt, gebracht haben. Natürlich muss man das später auch bei der Auslegung dieser Vorschriften berücksichtigen, dass da einfach nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt werden kann. Das ist vielleicht bedauerlich, aber ich würde da eher sagen, das ist menschlich verständlich und wir müssen jetzt sehen, dass wir mit dem allgemeinen juristischen Handwerkszeug an die Dinge herangehen. Was mich eher stört, ist nicht so sehr die Eile jetzt in einer solchen Krisensituation, sondern das ein oder andere Mal die Gesetzgebung in Berlin überstürzt handelt, ohne dass eine Krisensituation vorläge. Also das ist aber ein anderes Thema, Herr Jantschek, da würde auch die Sendung wahrscheinlich nicht ausreichen. Also hier in dieser Situation finde ich es im Großen und Ganzen beachtlich. Natürlich ist das ein oder andere vielleicht nicht so gut formuliert und nicht so durchdacht formuliert, aber aus Große und Ganze gesehen, bin ich der Meinung, kann man damit arbeiten.
Wenn ich mir diesen Band, den Sie da herausgegeben haben, anschaue, dann ist natürlich auf der einen Seite beachtlich, was da überhaupt zustande gekommen ist von der Bundesgesetzgebung. Also da wurde ja nicht nur im März oder Ende März so ein milliardenschweres Rettungspaket für alles Mögliche verabschiedet, sondern eben auch ein ganzer Strauß von Gesetzen. Gibt es da irgendetwas, was heraussticht?
Ja, also wir haben uns im Band an verschiedener Stelle mit dem, in der Abkürzung COFAC, also dem Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht beschäftigt. Das war das, was relativ weitreichend in zivilrechtliche Gestaltungen eingegriffen hat, von der Verbandsstruktur über die Verbandswillensbildung, Verband meine ich, Aktiengesellschaft, GmbH, Verein, Genossenschaft, auch ein Schlenker in die Stiftungen. Sie haben Insolvenzantragsregelungen, also Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Also das ist sicherlich etwas, was weitreichende zivilrechtliche Folgen hat, mit denen wir uns auch noch eine ganze Zeit lang beschäftigen müssen. Das ist jetzt sozusagen abgerundet worden am 15. Mai durch das Gesetz über die Gutscheinlösung in Veranstaltungen, Freizeit-, Musik-, Kulturveranstaltungen.
Was heißt das?
Es war in der Diskussion, Sie haben das vielleicht verfolgt, einerseits die Gutscheinlösung im Reisevertragsrecht. Das konnte Berlin allerdings nicht machen, weil das europäisches vereinheitlichtes Richtlinienrecht ist. Und die Brüsseler Kommission hat die Gutscheinlösung im Pauschalreiserecht abgelehnt. Die kleine Münze davon ist jetzt im Pauschalreiserecht die freiwillige Gutscheinlösung. Was das Veranstaltungsrecht anbelangt, ist es so, dass jetzt durch die Corona-Pandemie ja viele Musik-, Kultur-, Sportveranstaltungen schlicht ausgefallen sind. Dass auch insbesondere Fitnessstudios etwa geschlossen wurden. Und da stellt sich die Frage, wie sieht man das mit den Beiträgen, mit den Mitgliedsbeiträgen in Anführungszeichen in den Fitnessstudios oder mit den Eintrittskarten aus, wenn sämtlichen Veranstalter das Geld zurückzahlen müssen? Bekommen die möglicherweise ein Problem, was dann die Insolvenzabteilung wieder interessiert. Deswegen hat man gesagt, also das Gesetz sieht das vor, dass statt der Rückzahlung der Beiträge die Gutscheinlösung kommt. Das heißt, die Veranstalter können den Kunden in Anführungszeichen Gutscheine ausstellen. Es sei denn, die Gutscheinlösung ist für den Einzelnen wegen seiner persönlichen Lebensumstände unzumutbar oder auszuzahlen ist das Gutscheinguthaben dann auch, wenn es bis zum 31. Dezember 2021 nicht eingelöst wird. Das stellt so ein bisschen auf den Kopf, was wir sonst aus dem allgemeinen Zivilrecht kennen, dass man, wenn man in einem Vertragsverhältnis eine Leistung nicht erbringt, dass man dann auch keinen Anspruch auf die Gegenleistung hat und wenn schon etwas gezahlt worden ist, ist das zurückzuzahlen. Aus dieser wirtschaftlichen Notlage heraus, Interessenlage heraus, hat man gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht, sondern wir eröffnen den Veranstaltern die Möglichkeit der Gutscheine. Da kann man tausend und ein Fragezeichen dran machen. Also dadurch wird letztlich ein zinsloser Kredit mehr oder minder freiwillig gewährt und das Insolvenzrisiko trägt natürlich dann der Kunde. Aber das hat man in Kauf genommen.
Ja, das ist total interessant, was Sie erzählen, weil normalerweise, wenn man auf das Recht in Corona-Zeiten schaut, hat man nur die ganz großen Themen an der Hacke. Das heißt, also wir schauen in der öffentlichen Diskussion andauernd auf die Grundrechte, die Versammlungs- und Demonstrationsrechte, die dann eingeschränkt werden. Aber so der ganze Bodensatz des juristischen Alltags, den haben wir gar nicht im Blick in Corona-Zeiten. Insofern ist natürlich die Frage, wie entwickelt sich so ein Rechtssystem im Einzelnen, also wenn man jetzt auf diese alltags- und zivilrechtlichen Gegenstände schaut?
Das ist eine schwierige Frage, Herr Janczek. Also in der Tat zunächst mal richtig, was die öffentliche Befassung mit dem Thema anbelangt, stehen natürlich die öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten, die vielen einstweiligen Anordnungen, die beantragt worden sind, gegen verschiedene Corona-Verordnungen bis hin zu Anträgen auf Erlass einstweiliger Anordnungen beim Bundesverfassungsgericht. Und zwar hinüber wie herüber, also nicht nur gegen die Beschränkungen, sondern etwa auch in die entgegengesetzte Richtung des Bundes. Das Verfassungsgericht hatte unlängst zu entscheiden, ich meine 20. Mai war das, über einen Antrag eines 65-Jährigen, der sich gegen die Schnelligkeit der Öffnung wehrte. Auch dieser Antrag wurde als unzulässig abgewiesen, eher aus formellen Gründen. Da haben wir sicherlich die eine Baustelle, aber unterm Schirm läuft dann tatsächlich etwas, dass man etwa auch im Gewerbemietrecht inzwischen die Fälle auch gerichtsanhängig gemacht hat, dass die Gewerbemieter nicht zahlen im Hinblick auf die Regelung in Paragraph 2 von Artikel 240 EGBGB und die Vermieter sagen, wir brauchen aber das Geld. Wir können zwar nicht kündigen, aber wir brauchen das Geld. Das geht dann auch bis zum Umgangsrecht. Ich habe gesehen, dass es schon vereinzelt Entscheidungen der Familiengerichte gibt zur Frage, ob wegen der Corona-Pandemie das Umgangsrecht des nicht betreuenden Elternteils eingeschränkt werden könne. Die Gerichte haben das bisher verneint, aber das schlägt auf. Wie sich das Rechtssystem unter dem Eindruck solcher Sonderregelungen entwickelt, das kann ich Ihnen offen gestanden gar nicht, also schon gar nicht amtlich sagen. Mein Eindruck oder mein Wunsch wäre es, dass wir solche Sonderregelungen nicht unbedingt als Maßstab für den Normalfall nehmen. Dass wir also aus diesen vielen Entscheidungen, die es schon gibt, die Situation jetzt beleuchtet sehen, aber nicht die Situation, wie es vielleicht in 2 Jahren ist.
Herr Schmidt, lassen Sie uns doch mal dann konkreter in einzelne Bereiche reinschauen, weil natürlich unser alltägliches Leben dadurch betroffen ist. Also zum Beispiel das Mietrecht. In Deutschland, wenn ich richtig orientiert bin, wohnen 54% aller Menschen zur zur Miete. Und das ist die höchste Quote in ganz Europa. Nun kann man den Bürgerinnen und Bürgern zwar zumuten, nicht ins Kino oder in ein Restaurant zu gehen, also nichts zu konsumieren, aber eine Wohnung zu haben und zu mieten, kann man ihnen schwer vorenthalten, selbst wenn sie sich nicht leisten können, weil sie zum Beispiel gerade ein Kino oder eine Kneipe betreiben und einfach keine Einkünfte haben. Wie geht da der Gesetzgeber vor im Verhältnis, also im rechtlichen Verhältnis von Mieter und Vermieter?
Das ist in der Tat geregelt. Das Gesetz vom 27. März hat das Einführungsgesetzbuch zum bürgerlichen Gesetzbuch um einen Artikel 240 aufgefüllt sozusagen. Es ist vorgesehen, dass die Mieten in der Zeit zwischen dem 1. April 2020 und vorläufig 30.06.2020 zwar grundsätzlich weiterzuzahlen sind, das sagt das Gesetz so gar nicht. Das Gesetz kehrt um und sagt, wenn diese Mieten nicht gezahlt worden sind, kann der Vermieter nicht kündigen. Das heißt, dieser Punkt ergab sich auch aus der Historie, also aus der Bundestagsdiskussion und der zugrunde liegenden Begründung des Gesetzes. Die Miete ist an sich weiter zu zahlen. Nur wenn sie nicht kommt, kann der Vermieter nicht, was ja sonst als wichtiger Grund zur außerordentlichen Kündigung gilt, die verzugsbedingte fristlose Kündigung aussprechen. Insofern ist also ein Stück weit dem Vermieter der schwarze Peter zugewiesen, während der Mieter im Moment mal folgenlos die Miete zurückhalten oder einfach nicht zahlen kann. Ob er wirklich ein Zurückbehaltungsrecht hat, ist die Frage, aber er muss einfach nicht zahlen. Und wenn er nicht zahlt, muss er nicht die Kündigung befürchten. Sie merken, das Gesetz hat da so eine gewisse Herausforderung für den Juristen, dass man sagt, naja, also zahlen musst du, aber wenn du nicht zahlst, passiert nichts. Das ist so eine etwas eigenwillige Regelung. Auch das sollte natürlich nicht Schule machen für die Zeit nach der Krise.
Ja, zugleich mutet der Gesetzgeber ja dadurch, dass er in das Vertragsrecht zwischen Vermieter und Mieter eingreift, den Parteien eine ganze Menge zu. Also normalerweise ist ja Vertragsfreiheit in Deutschland also fast grundrechtlich geschützt.
Ja, das ist nicht fast, sondern das ist grundrechtlich geschützt.
Ich wollte nur vorsichtig sein, ich bin ja total alleine.
Ja, deswegen, also das ist Teil der allgemeinen und grundrechtlich geschützten Handlungsfreiheit im Artikel 2 Grundgesetz. Das ist in der Tat ein Punkt, der aber schon vor der Corona-Krise immer wieder kritisiert worden ist, dass die regulatorischen Ansätze im Zivilrecht doch deutlich zunehmen. Das ist möglicherweise sozialstaatsbedingt, also im Mietrecht haben sie es ja ganz stark. Sie haben im Mietrecht, zumindest im Wohnungsmietrecht, ja ganz starke sozialstaatliche Einschränkungen der Vertragsfreiheit, die ich persönlich auch für geboten und für richtig erachte. Das sehen manche anders oder vielleicht auch viele anders, aber das ist halt Juristerei. Sie kennen den Satz, zwei Juristen, drei Meinungen. Das ist auch hier so. Aber vom Grundansatz finde ich das richtig, gerade in so neuralgischen Gebieten. Und hier ist es natürlich ganz stark. Wenn ich sage, der schwarze Peter wird dem Vermieter insofern ein wenig zugespielt, hat man einen kleinen Trost dadurch, dass wir eine Regelung im Darlehensvertragsrecht haben. Bei Verbraucherdarlehen sind Kraft Gesetzes im Paragraph 3 dieses Artikel 240 EGBGB die Darlehensraten in dem Zeitraum vom 1. April bis zum 30. Juni 2020 auch von Gesetzes wegen gestundet. Das Problem ist natürlich, dass auch eine nicht gezahlte Miete oder eine gestundete Darlehensrate irgendwann zu zahlen sein wird. Das heißt, das kann dann durchaus sein, dass das den Menschen nach Ablauf der Krise auf die Füße fällt. Aber im Moment mal ist insofern ein gewisser Stillstand eingetreten. Diese Regelung im Mietrecht ist, ich habe das mal durch Nachfrage in unserer Praxis so ein bisschen verifiziert und durch Blick in Online-Datenbanken. Ich habe den Eindruck, dass das im Moment fast mehr ein Problem ist im gewerbemietrechtlichen Bereich als im wohnungsmietrechtlichen Bereich. Da könnte ich mir eher vorstellen, dass gerade im wohnungsmietrechtlichen Bereich, wenn Sie diese eher vertrauten Mietverhältnisse ansehen, dass die Leute da eine vernünftige Regelung suchen. Man hat das ja teilweise auch im kleinen gewerblichen Bereich gesehen. Das wurde dann in den Medien, ich weiß nicht, wo es war, aber ich habe es in Erinnerung, dass da ein Vermieter freiwillig seinem kleinen Friseurladen die Miete erlassen hat. Das ist gar nicht Inhalt dieser Regelung im EGBGB. Da geht es nicht um Erlass, sondern zunächst mal nur um Aussetzung sozusagen, Aussetzung der Nichtzahlungsfolgen. Ich glaube schon, dass derzeit jedenfalls noch das Bestreben da ist, gerade in vertrauten Mietverhältnissen zu vernünftigen Lösungen zu finden. Und natürlich da, wo womöglich der Mieter, das ging ja auch durch die Medien, sich auf den Standpunkt stellen, wir haben Corona und ich muss gar nichts zahlen, dass dann die Vermieter vielleicht auch ein bisschen angefressen sind und sagen, na, das wollen wir doch mal genauer wissen.
Aber wenn die Mietverhältnisse noch nicht vertraut sind, also diese Corona-Situation bringt ja merkwürdige Blüten hervor, also praktische, ganz lebenspraktische Blüten. Also zum Beispiel, ich möchte eine neue Wohnung mieten, habe meine alte gekündigt, der Umzug ist geplant und dann teilt mir der zukünftige Vermieter mit, ich könne eigentlich in die Wohnung nicht einziehen, weil die Leute, die da drin wohnen, sind gerade in Quarantäne und können nicht ausziehen. Gibt es da eine rechtliche Betrachtung für so einen fast absurden Fall, der aber, ich wette, gar nicht so selten stattfindet?
Naja, der Vermieter ist ja zunächst mal, wenn der Vertrag abgeschlossen ist, verpflichtet, ihnen die Wohnung zur Verfügung zu stellen.
Ja, pacta sunt servanda, würde ich als zukünftiger Mieter sagen. Verträge sind einzuhalten.
So, Verträge sind einzuhalten. Also er hat deswegen sicherlich kein Kündigungsrecht. Ob sie gegen ihn Schadensersatzansprüche geltend machen können, ist sehr die Frage, weil das sicherlich nur dann der Fall ist. Schadensersatz gibt es grundsätzlich von anfänglichen Mietmängeln abgesehen, nur bei Verschulden des Vermieters. Verschulden des Vermieters wird man hier nicht annehmen können. Das heißt, das kann also durchaus gut sein, dass der neue Mieter sich jetzt irgendwie eine Zwischenbleibe suchen muss für die Zeit bis zur Beendigung der Quarantäne.
Also besser nicht umziehen. Viele der privaten Wohnungen werden ja im Moment zu etwas ganz anderem, nämlich zu Büros, weil das Homeofficing flächendeckend um sich greift. Beeinflusst sowas eigentlich die Rechtsbeziehung zwischen Vermieter und Mieter? Also kann der Mieter zum Beispiel sagen, lieber Freund, also unser Internet, ich habe zwar einen tollen Vertrag mit der Firma XY, aber da kommt nichts durch die Dose. Ich brauche hier ein richtiges, fettes Breitband-Internet.
Also das wird in der Tat, die Homeoffice-Komponente strahlt ins Mietrecht aus. Ich glaube aber nicht, dass aus dieser Situation heraus oder generell, dass der Mieter einen Anspruch gegen den Vermieter hat, dass der ihm womöglich auch noch auf Kosten des Vermieters da eine Breitbandleitung hinlegen lässt, sondern allenfalls könnte der Mieter das Einverständnis des Vermieters verlangen, dass der Mieter das einrichten lässt. Aber weitergehende Ansprüche dürften da nicht gegeben sein. Auf der anderen Seite ist allerdings gerade in diesem Homeoffice-Bereich die Frage, Sie haben ja die Wohnung zu Wohnzwecken gemietet. Und das ist etwas, was auch über die Corona-Krise hinaus ausstrahlt. Wie weit gehen denn die Wohnzwecke? Das ist teilweise schon vor Corona entschieden worden. Also die berufliche Tätigkeit, die nach außen hin ausstrahlt, die also die anderen sozusagen, ich fasse es mal kurz zusammen, merken, also wenn sie da umfassenden Publikumsverkehr haben, das können sie so ohne weiteres nicht in ihrer Wohnung tun. Wenn sie aber, das ist ja bei lehrenden Leuten oder auch möglicherweise bei Redakteuren auch nicht anders, wenn sie zu Hause still am Schreibtisch sitzen, dann arbeiten sie da zwar, aber das hat der Vermieter hinzunehmen. Und die interessante Seite jetzt der Krise, wenn ich das mal so sagen darf, ist ja vielleicht der Ausbau der Betrachtung auf das Homeoffice-Wesen. Das hat man ja immer so ein bisschen, ja, so als exotisch angesehen und die Arbeitgeber hatten da, glaube ich, eher Last als die Arbeitnehmer mit. Und jetzt sieht man, es funktioniert. Und das könnte durchaus Schule machen. Und insofern als vielleicht ansatzweise positive Wirkung aus der Krise herausgehen, dass man das verfestigt. Und dann wird das Mietrecht sicherlich irgendwann mal möglicherweise andere Antworten finden. Aber derzeit ist es wohl so, dass das zunächst einmal in der Verantwortung des Mieters liegt.
Ich glaube aber, dass das deutliche Auswirkungen auf einen ganz anderen Bereich hat, nämlich auf das Steuerrecht. Also wenn Sie sich vorstellen, wie schwierig es ist, ein häusliches Arbeitszimmer anerkannt zu bekommen, das wird in diesem Jahr, denke ich, kein Problem mehr sein.
Das wollen wir hoffen, dass die Finanzverwaltung da mitgeht. Also es gibt ja genügend jetzt schon Schreiben des BMF, was Erleichterungen im Steuerwesen anbelangt, also Herabsetzung der Vorauszahlungen. Das geht dieses Jahr alles ganz problemlos, alles keine Frage. Und in der Tat, das häusliche Arbeitszimmer ist ja so ein bisschen der Ritt auf der Rasierklinge des Einkommensteuerrechts. Sie haben da möglicherweise allerdings die Schwierigkeit, dass Sie schon kein häusliches Arbeitszimmer haben, sondern das im Wohnzimmer oder Esszimmer machen.
Ja, das kommt noch dazu.
Dann wird es natürlich mit der Absetzung, also den Esszimmertisch, die Prognose würde ich wagen, den werden Sie nicht abgesetzt bekommen. Die andere Frage ist, wenn Sie für den Arbeitgeber einen tüchtigen Internetzugang haben müssen und sie müssen sich den irgendwie beschaffen auf ihre Kosten. Da würde ich sagen, das muss als Werbungskostenabzug zugelassen sein.
Sie haben eben schon innerhalb dieser ganzen Mietrechtsdebatte auch die Stundung von Krediten und sowas ins Felde geführt und da haben Sie gesagt, das wird wahrscheinlich den Verbrauchern dann auch irgendwann mal auf die Füße fallen. Nun ist es ja in Deutschland so, dass rund 7 Millionen Erwachsene sowieso schon überschuldet sind, also vor Corona-Zeiten. Und mittlerweile höre ich ganz oft von Menschen, die sagen, ich stecke schon knietief im Dispo und lande in so einer Zinsfalle, weil ich mich immer versuche, mit Geld von der Bank aufrechtzuerhalten. Was passiert denn eigentlich, wenn die Menschen nicht mehr zahlen können im Verhältnis von Kreditgeber und Schuldner? Denn so wie ich Sie verstanden habe, ist auch da nur es so, dass die Schulden aufgeschoben, aber nicht aufgehoben werden. Und wenn man das sich überlegt, könnte man ja auf die Idee kommen, Moment, Solo-Selbstständige zum Beispiel bekommen eine Unterstützung, die wird zwar auch noch überprüft werden, aber erstmal ist das Geld, das da ist, das einfach ein Einkommen symbolisiert, während die Schuldner auf ihren Schulden sitzen bleiben, nur ein bisschen Zeit gewinnen.
Ja, das ist aber in der Tat so vorgesehen, dass sich die Darlehensverträge dann eben nach hinten verschieben, wenn keine Lösung gefunden wird. Man kann ja auch, das Gesetz lässt das zu, über Teilstundungen sprechen, dass das sich nicht so hoch aufbaut. Aber zunächst mal sind diese Darlehensverträge einzuhalten, wenn auch modifiziert einzuhalten. Aber die Modifikation geht jetzt nicht dahin, dass sozusagen die Banken staatlich verpflichtet werden, Zuschussleistungen zu erbringen. Also das wird in die Länge gezogen, aber da gilt, der Satz aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und am langen Ende, ob das jetzt im Moment kurzfristig kommt oder irgendwann mal, wird man sich mit der Verbraucherinsolvenz zu beschäftigen haben. Wir haben in Deutschland ja eigentlich keine ganz ausgeprägte Insolvenzkultur. Ob man das jetzt beklagen will oder nicht, ist eine Frage, aber es ist ja immer noch so ein bisschen so, dass die Insolvenz fast so ein bisschen ehrenrührig überkommt.
Persönliches Scheitern.
Ja, das ist es aber nicht. Es ist eine wirtschaftliche Delle, in der man sich befindet und möglicherweise auch eine Situation, in der im Moment kein anderer Ausweg da ist. Aber dieser Gedanke des persönlichen Scheiterns und des Versagens führt dann letztlich dazu, dass die Leute eigentlich sich über Jahre quälen, obwohl dann, auch im unternehmerischen Bereich haben sie das übrigens, obwohl dann eigentlich eine geregelte Insolvenz mit Sanierungsmöglichkeit das viel bessere Instrument wäre. Aber wenn der Karren richtig im Dreck liegt, wenn ich das mal so sagen darf, da kann auch der klügste Insolvenzverwalter nichts mehr tun, als nur noch zu zerschlagen. Zerschlagen, also jetzt bezogen auf die Unternehmensinsolvenz. Und vor dem Hintergrund sollten wir also durchaus da ein bisschen offener sein und sagen, da gab es halt einen wirtschaftlich nicht so erfolgreichen Abschnitt im Leben eines Menschen oder einer Unternehmung und die bereinigen wir jetzt und dann gibt es eben neues Spiel, neues Glück in Anführungszeichen. Ich will es nicht gerade so flapsig sagen, aber dann gibt es eben neue Chancen, auch durch die Restschuldbefreiung, die wir dann da haben, dass dann ein Schnitt gemacht wird und man wieder loslegen kann.
Herr Schmidt, lassen Sie uns zum Ende unseres Gesprächs noch mal einen ganz kurzen Seitenblick auf auch etwas lenken, was Sie schon angesprochen haben, nämlich die Strukturen von Genossenschaften, Vereinen. Greifen wir mal die Vereine raus. Also in Deutschland gibt es unzählige Vereine. Also ich weiß gar nicht, in wie vielen ich eigentlich genau bin. Das reicht von den allein 88.000 Sportvereinen in Deutschland. Und das ist nicht nur Werder Bremen, sondern auch TuS Halle und sonst was. Über die Kunstvereine bis hin auch zum Elternverein bin ich übrigens auch Mitglied und auch im Vorstand. Da wird ein Hort betrieben, wo Schüler betreut werden. Also man ist auch Arbeitgeber, hat auch eine wirtschaftliche Situation und eine arbeitsrechtliche Situation in Corona zu bewältigen, aber eben auch eine zentrale Fragestellung. Also wenn so ein Verein anschaut, brauchst du ja zwei Organe, einen geschäftsführenden Vorstand und in Anführungsstrichen die gesetzgebende Mitgliederversammlung. Ja. Jetzt ist aber Corona und Mitgliederversammlung nicht so einfach, es sei denn, man weicht auf das Internet oder das Telefon aus und da stellen sich eine ganze Menge Fragen. Normalerweise geht man immer bei Mitgliederversammlungen davon aus, und das ist das zentrale Organ im Verein, dass es eine Präsenzveranstaltung ist, oder?
Ja, das hat sich so eingebürgert. Wenn man die Vorschriften des BGB zur Mitgliederversammlung liest, dann hat man auch so ein bisschen den Eindruck, dass der Gesetzgeber seinerzeit, also wir sprechen vom letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts, dass der Gesetzgeber das so gedacht hat, dass wird wahrscheinlich auch so gewesen sein. Das ist aber überhaupt nicht zwingend. Es gibt eine Vorschrift einer ganz anderen Stelle des BGB, nämlich im Vertragsrecht. Und da hatte auch der Gesetzgeber von 1900 schon eine, das imponiert mir heute noch, dass der Gesetzgeber da in die Vorschrift reinschreibt, eine mittels Fernsprecher abgegebene Erklärung gilt als Erklärung unter Anwesenden. Man hat damals gesagt, das Fernsprechwesen, ich glaube, damals war das Telefonbuch von Berlin ungefähr so dick wie heute eine mittlere Speisekarte eines gutbürgerlichen Lokals. Das war also eher noch vereinzelt, aber man hat damals schon gesehen, das wird wahnsinnig wichtig und da müssen wir jetzt hier schon einen Flock reinschreiben und hat ausdrücklich in die Motive hineingebracht, zu sagen, also wir würden das ja gern auch weitergehend regeln, aber das kriegen wir jetzt hier so nicht hin. Ich sage es ein bisschen vereinfacht. Und das überlassen wir Rechtsprechung und Literatur, Rechtsprechung und Wissenschaft, wie die das hinbekommen. Und das kann man eigentlich fürs Vereinsrecht auch rüberziehen, dass man sagt, warum hängen wir so an der persönlichen Präsenz? Ich bin nicht in einem Elternverein, ich müsste eigentlich in einem Großelternverein sein, aber ich bin Mitglied eines Karnevalsvereins. Das ist am Rhein sozusagen Pflicht. Und wir hatten immer, wenn Mitgliederversammlungen stattfinden, haben wir immer das Problem, dass genügend Leute kommen. Das liegt noch nicht immer unbedingt am Desinteresse, sondern auch an logistischen Punkten. Und da sollte man schon die Chance nutzen und diese telekommunikativen Möglichkeiten anwenden, die eben genau wie bei der persönlichen Anwesenheit dieses Interaktive, so wie wir das jetzt machen. Wir sehen uns nicht, wir sprühen uns wechselseitig keine Aerosole um die Ohren und in die Nase, aber wir reden miteinander, wir können nachfragen. Und das ist doch eigentlich das Entscheidende. Dann fehlt nachher das gemeinsame Bier, klar, aber so für die Willensbildung ist das ja nicht so vordringlich. Und deswegen, es kommt auf den Beschlussgegenstand an, nicht wahr? Der geht mit Bier viel, viel leichter. Also da sehe ich eigentlich eine Chance, dass man das auch dann die Willensbildung schlicht auf eine breitere Basis stellt. Und wie man das dann macht, ob man die Leute sich telefonisch zuschalten lässt oder tatsächlich durch Audiokonferenzen, Videokonferenzen, wie auch immer, das ist dann eine zweite Sache. Aber die Chance sollten die Vereine jetzt wirklich nutzen, die das Covid-Maßnahmengesetz unabhängig von der Satzungsregelung vorsieht, dass eben Mitgliederversammlungen in vielfältiger Weise anders durchgeführt werden können als durch Präsenzveranstaltungen.
Also irgendwie hat man den Eindruck, dass auf der einen Seite man froh ist, wenn bestimmte gesetzliche Regelungen auch wieder zurückgedreht werden. Also natürlich die ganzen Lockerungsübungen, die dann wieder stattfinden werden. Auf der anderen Seite ist es aber auch interessant, dass im Recht vielleicht auch etwas bleiben könnte. Also ich hatte am Anfang der Pandemie so ein kleine juristische Angelegenheit, ich musste was beurkunden und der Notar ist in einer anderen Stadt. Jetzt konnte ich das nicht dort beurkunden, weil ich nicht hinreisen durfte. Und er konnte aber es nicht anders beurkunden, als zu sagen, ich schicke dir den ganzen Schriftsatz, such dir einen in Berlin und mach es da. Mhm. Mittlerweile habe ich wieder was zu beurkunden und jetzt geht es plötzlich, weil die sich gegenseitig beurkunden und ich muss nur noch unterschreiben. Also das ist total interessant und das wäre natürlich auch insgesamt eine Erleichterung. Haben Sie denn den Eindruck, dass vieles von dem, was jetzt etabliert wird, also von, wir haben über das Homeofficing gesprochen, wir haben über alles Mögliche gesprochen, über das Mietrecht, dass da bestimmte Sachen auch im Rechtssystem langfristig erhalten bleiben?
Das kann ich mir vorstellen und ich würde es mir in Teilen wünschen. Also einmal diese Öffnung im Verbandsrecht insgesamt, diese Öffnung hin zu den virtuellen Veranstaltungen, die einfach auch ein höheres Maß an demokratischer Legitimation nach sich ziehen. Sie haben zu Recht gesagt, die Mitgliederversammlung ist das Parlament in Anführungszeichen der Verbände. Und was machen Sie, wenn Sie in dem Parlament eine Präsenz von 10% haben? Das wirkt ja doch nicht sehr überzeugend. Also das würde ich mir wünschen und das kann ich mir vorstellen. Im Aktienrecht haben wir das ja ohne dies schon geregelt und durch europarechtliche Vorgaben. Aber in den anderen Verbänden würde ich es mir wünschen und könnte es mir vorstellen, dass es kommt. Beim Homeoffice glaube ich ganz bestimmt, dass dadurch eine Lanze gebrochen wird für diese viele entlastenden Regelungen. Also Sie haben eine Verkehrsentlastung. Sie müssen morgens nicht eine Stunde reinfahren und eine Stunde rausfahren und das ist unter Umständen tote Zeit. Das kann man besser gestalten. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir nur noch von zu Hause aus arbeiten und diesen sozialen Kontakt gar nicht mehr haben. Die Unternehmen brauchen das. Aber die Unternehmen, und jetzt kann ich auch aus der Sicht des Anwaltsunternehmers mal reden, wir sehen das in der Praxis. Wir haben nicht Stillstand der Rechtspflege, obwohl wir uns jetzt nicht mehr täglich sehen, sondern das läuft. Und das läuft halt durch die technischen Möglichkeiten gar nicht schlecht. Also Homeoffice, glaube ich, wird bleiben mit allen Fragen, die sich daran stellen. Die virtuellen Verbände werden bleiben. bei diesen konkreten Notlagenregelungen, also Überstundungen, Moratorien, Aussetzung der Kündigungsmöglichkeit, das wird und das kann auch nicht bleiben.
Es läuft. Rechtsfragen in Zeiten von Corona. Zu Gast in Tacheles war heute der Rechtswissenschaftler und Jurist Hubert Schmidt. Und falls Sie sich nun eine Übersicht verschaffen wollen, wie das Coronavirus das Rechtssystem infiziert hat, dann gibt es im Beck Verlag den von Hubert Schmidt herausgegebenen und immerhin über 700 Seiten starken Band Covid-19 – Rechtsfragen zur Corona-Krise. Tacheles zum Nachlesen und zum Nachhören finden Sie wie immer auf unserer Homepage www.deutschlandfunkkultur.de. Und übrigens auch da, wo es Podcasts gibt. Hier geht es jetzt gleich weiter mit den Nachrichten und dann können wir im Feature eine Zeitreise in die DDR der 80er Jahre unternehmen und da geht es juristisch weiter. Wir begleiten nämlich einen Jugendlichen nach seiner Entlassung aus dem Strafvollzug bei der Wiedereingliederung in die sozialistische Gesellschaft.
Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio und im Internet unter deutschlandfunkkultur.de.